Den Wochenspruch für diese Woche stelle ich an den Anfang. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist ein Wort aus Jesaja 42,3. Das Wort Gottes gibt uns so viele Zusagen, was der Herr gewiss nicht tun wird, nicht zerbrechen, nicht auslöschen. Und viele Zusagen haben wir ja auch, die uns sagen, was er ganz gewiss tun wird und was er zusagt, das hält er gewiss. Wir beten. Herr, du hast es deutlich gesagt und wir möchten es auch nicht besser wissen. Du hast gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Herr, ohne dich kann ich nicht reden und dein Wort verkündigen, so dass du wirklich segnen kannst. Und ohne dich können wir auch nicht hören, sodass dein Wort wirklich die Herzen erreicht. Das musst du schenken. Und danke, dass wir das jetzt wissen dürfen, dass du das gerne gibst und dass du uns gerne segnest in dieser Stunde. Wir danken dir für dein Wort. Amen. Ich habe ja eine Reihe begonnen vor einiger Zeit über Lastenträger in der Bibel. David unter der Last der Schuld. Hiob unter der Last des Leidens, indem er seinen Gott nicht mehr verstand. Das war es bisher in dieser Reihe. Und heute nun Jabez, ein Lastenträger. Aber am Anfang lese ich Worte von Paulus. Das ist nicht mein eigentlicher Text für heute Nachmittag. Das konnten Sie in meiner Überschrift schon erkennen. Der kommt dann später. Aber das Thema klingt schon an in den Worten des Paulus. Ich lese 2. Korinther 12, 7 und 8. Paulus schreibt, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Ein erster kleiner Teil, er beginnt mit einer Frage. Was würden Sie sagen? Sind Grenzen recht oder schlecht? Grenzen recht oder schlecht? Wir kennen verschiedene Grenzen. Bei diesem Wort denken wir vielleicht zuerst an Landesgrenzen, die man auf dem Weg ins Ausland passiert. Und im europäischen Bereich ist das ja ziemlich einfach geworden. Will man jedoch zum Beispiel über die Grenze nach Israel, so wird man äußerst scharf kontrolliert. Manche Grenzen haben bewahrende Funktion und andere eine abgrenzende und ausgrenzende. Und sogar das soll es geben, dass Nachbarn, die nicht miteinander zurechtkommen, ihre Hof- und Gartengrenzen sehr betonen. Grenzen. Sie sind wichtig und hilfreich und manchmal auch hinderlich. Grenzen in unserem persönlichen Leben sind die Dinge, bei denen wir an unsere Grenzen kommen. Kennen Sie so etwas? Das können Grenzen sein im körperlichen Bereich, Grenzen in den Begabungen. Ein Kind kann das schon ganz schmerzlich erfahren. Es kann im Sportunterricht längst nicht so schnell rennen wie andere und wird vielleicht deshalb ausgelacht. Ein anderes Kind stößt im Unterricht schmerzlich an seine Grenzen. Trotz viel eifrigen Lernens und Übens erlebt es immer wieder Misserfolge. Es geht nicht besser. Es kommt an die Grenzen seiner Begabung. Solche Begrenzungen belasten. Es gibt Grenzen von der Veranlagung her, von der Erziehung her, von der Bildung her. Oder ein Erwachsener kann die Anforderungen an seinem Arbeitsplatz nicht mehr erfüllen. Es geht über die Kraft bei allem Wollen, bei allen guten Vorsätzen. Er kommt an seine Grenzen. Das belastet sehr. Oder der alte Mensch kommt an seine Grenzen. Es geht vieles nicht mehr, was so lange und bisher eigentlich immer gut gegangen ist. Zum Beispiel wird die Bewältigung des Alltags mühsamer. Da sind überall Grenzen, wo man früher doch grenzenlos wirken und schaffen konnte. Die Last, die das Alter mit sich bringt, kann sehr bedrücken. Jeder von uns weiß um die Grenzen und Belastungen, mit denen er leben muss. Und darum nun die zweite Überschrift über einen zweiten Teil. Manche Grenzen bleiben. Eine Mutter erzählt, unser Sohn Josia kam ohne Arme auf die Welt und hatte verkrümmte Beine. Durch mehrere Operationen und Hilfsmittel kann er laufen, aber seine beiden Beine sind steif. Soweit mal, nachher geht's noch weiter damit. Was für eine Begrenzung, mit der Josia leben muss. Und was für eine Begrenzung, ich habe es eben gelesen in den Worten von Paulus. Eben sagte ich, jeder von uns weiß um Grenzen und Belastungen, mit denen er leben muss. Ja, leben muss. Es wird uns nicht alles erspart und es wird uns nicht alles abgenommen. Aber wie gut, wir Christen dürfen über unsere Grenzen mit unserem Herrn reden, über Lasten und Grenzen. Man darf ihn auch bitten, dass er sie wegnimmt. Das dürfen wir, darauf kommen wir dann noch in meinem dritten Teil. Aber in diesem zweiten geht es darum, dass wir mit manchen belastenden Grenzen leben müssen. Kinder Gottes wissen, dass Gott manche Begrenzungen in ihrem Leben zulässt und lässt. Er nimmt sie nicht alle weg. Und wie kann man mit Grenzen leben? Ich bringe immer wieder gerne das Beispiel vom Tiger. Viele von Ihnen kennen es schon. Ich erzähle es heute auch nicht zum ersten Mal. Aber mich bewegt es jedes Mal neu und macht mich auch jedes Mal neu betroffen. Nicht nur um des Tieres wegen, das da leidet, sondern dieses Beispiel redet vielleicht auch von uns. Haben Sie schon einmal den Tiger im Zoo beobachtet? Wenn wir den Tiger sehen, dann sehen wir ein herrliches Tier auf relativ kleinem Raum. Und dieser Raum, den er hat, ist natürlich eingezäunt. Das sind Grenzen. Und so steht diesem wunderbaren Tier wenig Raum zur Verfügung, verglichen mit der Freiheit, die es in seinem eigentlichen Lebensraum hätte. Was ihm zur Verfügung steht, um sich zu bewegen, kann man in Quadratmetern angeben. Aber bewegen kann er sich in diesem Bereich schon ganz gut. Könnte man ihn fragen, warum er das tut, was er tut, er würde vielleicht sagen, mein Raum ist so klein, ich bin eingegrenzt, das belastet mich. Und darum geht er ständig am Zaun entlang. Nicht, weil er Freude hat an diesem Zaun. Nein, er reibt sich daran. Und manche Tiger haben tatsächlich an der Seite ein wundgescheuertes Fell. Sie reiben sich an ihren Grenzen, an ihren Begrenzungen wund, weil sie sich nicht damit abfinden können. Der Raum, der ihnen innerhalb der Grenzen doch zur Verfügung steht, wird von ihnen gar nicht genützt. Sie sehen immer nur ihre Grenze. Und wie viele Menschen gleichen im Umgang mit ihren Grenzen diesen Tieren? Sie leben als Belastete, belastet von ihrer scheinbaren Unfreiheit, reiben sich wund an ihren Grenzen. Ich sagte vorhin, die Grenzen können so verschieden aussehen. Woran merkt man es bei einem Menschen, dass er sich an seinen Grenzen wund reibt? Weil er mit einer Last leben muss. Es äußert sich als Unzufriedenheit, es äußert sich manchmal als Bitterkeit, oft auch in depressiver Stimmung, und dann kann es geschehen, dass der Raum, der innerhalb der Grenzen noch da ist und auch genützt werden könnte, gar nicht mehr beachtet wird und nicht dankbar genützt wird. Man hält sich an den Grenzen auf. Viele Menschen halten sich an ihren Grenzen auf und reiben sich daran. Man bleibt an den Grenzen stehen. Man sieht sie nur noch und sieht sich selber nur noch als Begrenzte, als Lastenträger. Man schaut sehnsüchtig über die Grenze. Und das gibt es auch bei Christen. Denn es gibt Grenzen auch in unserem Leben. In unserem Leben als Christen. Grenzen, mit denen wir leben müssen. Grenzen, die Gott uns lässt. Ich habe erlebt, was zur Hilfe wird. Darum will ich es weiter sagen. Vorhin sprach ich von einer Entscheidung, die zur Entlastung helfen kann. Es ist die Entscheidung für das Ja sagen. Das Ja zu den Grenzen bewahrt vor dem Wundreiben. Viele Worte in Gottes Wort ermutigen uns zu dieser Entscheidung, die nicht nur einmal dran ist, die Entscheidung für das Ja. Es kommt nie von alleine, nie von selber. Eine Hilfe dazu finden wir im Psalm 68, 20. Ich glaube, Sie kennen das Wort, das da steht, oder? Sie kennen es ganz bestimmt, wenn ich es jetzt sage, dann sagen Sie, natürlich habe ich es gewusst. Also, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wenn er das lässt, was uns so begrenzt, uns lässt, nicht wegnimmt, dann will er, dass wir damit leben lernen und dadurch auch mehr mit ihm leben lernen. Heute Morgen habe ich in einem Gottesdienst gehört, Grenzen, die Gott uns lässt, können Leitplanken sein auf dem Weg zum Himmel. Also Hilfen. Auch Paulus, wir haben es gemerkt an diesem Text, den ich gelesen habe, aus 2. Korinther 12, auch Paulus musste mit Grenzen leben. Am Anfang habe ich es gelesen und da gibt es nachher noch eine Fortsetzung, die lese ich dann gleich. Paulus hat den Herrn gebeten, dass er doch die Last wegnimmt. Nicht nur, weil es ihm einfach lästig ist, er hätte ohne diese Begrenzung doch viel besser seinem Herrn dienen können. Und der Herr hat diese Last nicht weggenommen. Mit welcher Begründung? Da lese ich nun die Fortsetzung. Und er hat zu mir gesagt, erzählt Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist aber noch nicht genug. Er sagt noch, darum bin ich gutes Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, es kommt noch das Größte, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was Gott ihm da sagte, als Begründung, warum er das Paulus Grenze nicht wegnimmt, was Gott ihm da sagte, hat zuerst Paulus gegolten, natürlich, aber nicht nur ihm. Manche Grenzen lasse ich in deinem Leben, sagt der Herr. Will er uns vielleicht auch heute Nachmittag sagen. Manche Grenzen, manche Lasten lasse ich in deinem Leben, wenn du in der Verbindung mit mir lebst, weil du mich in deiner Begrenzung so sehr brauchst, dann wirst du erleben, dass ich für dich habe, was du brauchst. Ich habe Gnade, sagt der Herr, und Hilfe genug zum Leben innerhalb deiner Grenzen, zum Leben unter deiner Last. Wenn deine Kraft und deine Möglichkeit begrenzt sind, dann rechne mit meiner Kraft und mit meinen Möglichkeiten, sagt der Herr uns. Der Herr sagt, schau nicht auf die Last der Begrenzung, schau auf mich und sage ja. Und dann sagt uns der Herr auch mit diesen Worten, die er dem Paulus gesagt hat, dann kann ich viel mehr wirken an dir, und da ist auch noch kein Punkt, an dir und durch dich. Wie hat Paulus reagiert auf Gottes Antwort, die man fast eine Absage nennen könnte? Er hat vielmehr die Zusage herausgehört in diesen Worten. Darum kann er sagen, ich habe begriffen, dass ich mich jetzt über meine Begrenzungen sogar freuen kann. Denn dadurch lerne ich viel mehr mit ihm zu leben und so kommt viel mehr von Gottes Kraft in mein Tun. Und das war so sein Hauptanliegen, dass er nicht in eigener Kraft seinen Dienst tut, sondern dass Gott zum Zuge kommt in seinem Dienst. so kommt viel mehr von Gottes Kraft in mein Tun, weil es mit meiner Kraft, sagt Paulus damit, ja nicht weit her ist. Von David erfahren wir in Psalm 138, dass er betete und auch erlebte, wenn ich den Herrn anrufe, wissen Sie, wie es weitergeht? Ja, so erhört er mich und gibt meiner Seele große Kraft. Also David sagt nicht und dann gibt er ein wenig Kraft, so dass ich gerade so durchkomme. Nein, er sagt und er gibt meiner Seele große Kraft. Die Erfahrungen seiner Hilfe in solchen Situationen sind dann sehr kostbar. Man kann sie wie einen Schatz in seinem Herzen haben. Aber wir machen diese Erfahrung eben am ehesten, wenn wir auf seine Hilfe wirklich angewiesen sind. Ich füge aber hinzu, dieses Angewiesensein mögen wir nicht so sehr. Oder sollte es nur mir so gehen? Den Weg für die Hilfe unseres Herrn machen wir frei, wenn wir unsere Vorstellungen, wie Gott helfen müsste und dass er doch befreien müsste, wenn wir die nicht krampfhaft festhalten, sondern sagen, Herr, dein Wille. Das geht auch nicht von jetzt auf nachher, aber schon das Wollen sieht der Herr und segnet er auch. In einem Lied heißt es, wir sagen Ja zu deinem Willen, der stets das Beste für uns will. Der Blick auf dich, den treuen Heiland, der macht das wehe Herze still. Oft, so wie bei Paulus, ändert unser Herr nicht die Situation. Die Last bleibt. Es bleibt das, was schwer ist. Aber unsere Haltung als Lastenträger kann sich verändern. Wir wollen also nicht alle Grenzen wegbeten und dann enttäuscht sein, weil der Herr nicht erhört, sondern wissen, dass die Grenzen, ich habe es vorhin schon gesagt, dazu beitragen wollen. Und zwar auch dazu beitragen wollen, dass wir schön werden. Warum spreche ich jetzt von Schönheit? Schön für unseren Herrn, als Zeugnis für ihn. Schön mit einer Schönheit, die nicht uns groß macht, sondern auf ihn hinweist. Es ist die ganz andere Schönheit. Zum Beispiel, wenn ein Mensch behindert ist, wenn er hinken muss, dann ist das nach den Maßstäben dieser Welt vielleicht nicht so schön. Ein Mensch mit einer Körperbehinderung würde auch niemals einen Schönheitswettbewerb gewinnen. Aber es kann sein, wenn man in das Gesicht dieses Menschen blickt, dann erkennt man eine Schönheit und Klarheit, die fragen lässt nach der Kraft und die zum Staunen bringt über diese Kraftquelle, an der dieser Mensch ganz offensichtlich lebt, mit seinen Grenzen, mit seiner Last. Eine sehr kranke Frau sagte mir einmal, ich bin mit dieser Krankheit in die Entscheidung gestellt, ob ich mich wund reiben will oder blank reiben. Mit dem Blankreiben meinte sie eben diese Schönheit, dieses Schönwerden durch inneren Gewinn, durch diese Gemeinschaft mit dem Herrn, ohne den sie nicht mehr leben will und auch nicht kann. Sich wundreiben an den Grenzen, das bringt inneren Verlust. Es macht arm. Und manche Menschen sind arm in ihrem Inneren, weil sie sich reiben. Ich komme zurück zu dem 4-jährigen Josia, von dem ich vorhin sagte, was er für Grenzen hatte. Ich lese die Fortsetzung. Die Mutter hatte natürlich den großen Wunsch, dass ihr Sohn frei wird von diesen Begrenzungen. Das verstehen wir sehr gut. Und sie erzählt, eines Morgens kam mein damals 4-jähriger Sohn zu mir und sagte, er habe von Jesus geträumt und habe mit Jesus über seine Beine gesprochen. Und ich fragte ihn ganz aufgeregt, was Jesus denn darauf geantwortet habe. Ich fragte in der Hoffnung, dass er sagen würde, Gott werde die Beine heilen oder so etwas in der Richtung. Aber Josia strahlte mich an und sagte, ich habe Jesus alles erzählt und er hat gesagt, er sagt es Gott. Josia schien sehr zufrieden zu sein mit diesem Gespräch. Ich war es nicht. Ich hakte nach und fragte, na und jetzt? Die Antwort meines kleinen Sohnes werde ich nicht vergessen. Er strahlte mich wieder an und sagte, ja, er weiß es jetzt und das reicht. Die Mutter fügt dann hinzu, dieser Satz begleitet mich seitdem und bringt viele Dinge, Wünsche und vor allem meine Unzufriedenheit zur Ruhe. Es reicht, dass ich zu Gott gehe und ihm alles erzähle und ihm alles auch überlasse. Er weiß alles und das ist ausreichend. Aber nun komme ich zu meinem dritten Punkt, zum eigentlichen Text. Der erste kleine Teil hatte die Überschrift Grenzen, recht oder schlecht. Der zweite, manche Grenzen bleiben. Und nun drittens, Gott will Erweiterung schenken. Das Thema Grenzen finden wir auch an einer Stelle im ersten Chronikabuch. Bibelkenner wissen, dass man die ersten 9 Kapitel dieses Buches eigentlich am liebsten überschlagen möchte, weil in diesen Kapiteln Geschlechtsregister aufgezeichnet sind. Das könnte man langweilig finden. Das ist es aber nicht. In diesen Aufzählungen der vielen Namen kann man den roten Faden entdecken, den roten Faden des Handeln Gottes. Und noch etwas kann man finden. Jeder Name in diesen langen Namensreihen steht ja für ein ganzes Leben, auch wenn sonst nichts darüber gesagt wird. Für eine persönliche Lebensgeschichte, von der man aber nichts erfährt. Nur, dass dieser Mensch gelebt hat und wer seine Vorfahren und seine Nachkommen waren. Aber manchmal, meist ganz verborgen, steht bei einem der vielen Namen doch noch ein kleiner Satz, der mehr aussagt, ja manchmal sogar viel aussagt über dieses Leben. Ein Beispiel dafür ist im 5. Kapitel des 1. Mosebuches im Geschlechtsregister von Adam bis Noah zu finden. Einer nach dem anderen wird er auch genannt. Da heißt es also, Seth war 105 Jahre alt, zeugte Enosch und lebte danach 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und starb und es wiederholt sich ständig mit den Namen und der Altersangabe. Aber mittendrin ist dann zu lesen, Henoch wandelte mit Gott. Das ist eine ganz wunderbare Aussage, die man aber eben nur findet, wenn man diese Geschlechtsregister liest. Ganz verborgene Schätze gibt es da und so auch in 1. Chronika 4, Vers 9 und 10 im Text, um den es jetzt geht. Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, was er bat. Mit wenigen Sätzen wird also hier in Kurzfassung eine Lebenssituation eingefügt. Auch die Mutter des Jabez kommt zu Wort. Sie begründet seinen Namen, indem sie sagt, denn ich habe ihn mit Kummer geboren. Mehr wissen wir darüber nicht. Man kann es auch so übersetzen, er war ein Sorgenkind, schmerzenbereitend. Und was hat dieser Jabez nun gebetet? Ich muss hier einfügen, ich weiß wohl, dass es sehr viele verschiedene Erklärungsversuche gibt zu dem Gebet von Jabez. Mir sind einfach die 3 Bitten darin wichtig geworden, auch für mich ganz persönlich. Er bittet um die Nähe des Herrn, er bittet um Grenzerweiterung, er bittet um den Segen des Herrn. Ich sage es noch einmal. Er bittet um die Nähe des Herrn, er bittet um Grenzerweiterung, dass du mein Gebiet mehrtest, also dass es größer wird, der Raum, der mir zur Verfügung steht, er bittet um den Segen des Herrn. Scheinbar musste Jabez mit Grenzen leben, vielleicht mit Schmerzen, mit Krankheit, mit Behinderung und er bittet um Grenzerweiterung, aber dabei ist mir noch aufgefallen, dass er sagt, Ach, dass deine Hand mit mir wäre und du schaffst es, dass mich kein Übel bekümmere. Er bittet hier um die Nähe Gottes. Er weiß nicht, ob der Herr seine Grenzen erweitern wird. In den Worten, mit denen er darum bittet, dass die Hand des Herrn über ihm sei, entdeckte ich auch schon so etwas wie ein Ja zu seinen Grenzen, die der Herr vielleicht nicht erweitern wird, nicht wegnehmen würde. Herr, wenn du bei mir bist, sagt er, dann muss ich nicht an dem Übel, an meinen Begrenzungen stehen bleiben, die du mir lässt. Und ich habe entdeckt in diesem Gebet, dass etwas anderes für Jabez jetzt viel wichtiger geworden ist. Der Segen Gottes. Vielleicht hat er bis dahin gemeint, und vielleicht meinen wir das manchmal auch, der Segen Gottes zeige sich nur darin, dass Gott unsere Begrenzungen wegnehmen würde, alle unsere Gebete hören würde, erhören. Dass er beim Jabez das wegnimmt, was er das Übel nennt, das ihn plagt. Aber Jabez hat etwas begriffen. Mit der Hilfe des Herrn, sagt er, kann ich auch damit leben. Muss ich nicht mehr daran stehen bleiben. Herr, wenn deine Hand über mir ist. Nicht nur seine äußere Situation kommt aber im Gebet des Jabez vor. Ich habe herausgehört, dass er etwas anderes entdeckt hat. Dass er auch noch andere Begrenzungen gesehen hat in seinem Leben, in denen er bisher gelebt hat. Grenzen, in denen er bisher gelebt hat. Sich um sich selber und um das Übel zu drehen, das schafft eine Enge, die von Gott so nicht gewollt ist. Dadurch wird die Last nur größer und schwerer. Wodurch auch immer, Jabez hat begriffen, Gott hat eine Weite für mich im Inneren bereit. Eine Weite in meinem Inneren. Und er hat sie bereit für alle, die an ihn glauben. Es ist gut auch für uns, wenn wir es merken, dass wir da begrenzt leben in unserem Inneren. Paulus schreibt einmal vom inwendigen Menschen. Es ist gut für uns, wenn wir es merken. Wir müssten doch nicht in einer Enge leben innerlich. Denn bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt, was haben wir da bekommen? Neues Leben. Jabez konnte davon noch nichts wissen, weil er Jesus noch nicht kennen konnte und das, was Jesus für uns getan hat. Und doch erinnern wir uns an den Henoch. Das Leben des Glaubens gibt es schon, seit es Menschen gibt. Jabez hat gemerkt, ich will es anders leben als bisher. Ich will mir die Dennoch-Grenzerweiterung erbitten von Gott. Also wenn er die einen Grenzen lässt, sage ich mal die äußeren, durch eine Behinderung, durch Schmerzen, durch Krankheit oder was es auch sonst ist, dann will ich dennoch Grenzerweiterung von ihm erbitten und viel von seinem Segen. Das Kümmerliche in meinem Glaubensleben soll vorbei sein. Herr, erweitere die Grenzen, die gar nicht sein müssen, die sich der Mensch selber setzt in seinem geistlichen Leben. Darf unser Herr uns zeigen, wie er unser geistliches Leben, unser Christenleben sieht, unser Leben als Glaubende? Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. So hat David gebetet als Mensch des alten Bundes, und diese Bitte dürfen wir ihm nachsprechen, wenn wir es denn wissen wollen, wie Gott uns sieht. Aber als Menschen des neuen Bundes können wir auch wissen, was unser Herr Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und ja, etwas vom Leben haben sollen. Ja, er sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Johannes 10, Vers 10b. Und als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, da war damit auch dieses gesagt von ihm. Ich habe Leben genug für die, die meine Erlösung annehmen. Und wenn wir merken, dass wir da begrenzt, kümmerlich leben, diesem Leben mit unserem Herrn, dann dürfen wir wie Jabez bitten, Herr, segne mich und mache diesen Raum weiter, den Raum des Lebens mit dir. Da gibt es eine herrliche Weite. Wir dürfen es wissen und aus des Jabez bitte auch heraushören, Gottes Raum für uns ist viel weiter, als wir's leben. Jabez wollte das Leben haben, das es bei seinem Gott gab. Bei allen äußeren Begrenzungen wollte er es haben oder gerade dann. Lastenträger im Äußeren ist er vielleicht geblieben. Das Übel ist geblieben, Gott hat es nicht weggenommen. Aber nun ist das andere für Jabez so wichtig geworden. Die Last der inneren Begrenzung, die musste er nicht länger tragen. Die hatte er sich ja selber auferlegt. Die wollte Gott ihm schon lange abnehmen. Und die will er auch uns schon lange abnehmen. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, sagt der Psalmbeter. Und ein Lied beginnt so, aus der Enge in die Weite. Das sind Lieder aus unserem gelben Liederbuch. Kennen wir das, was Jabez scheinbar erlebt hat? Eine heilige Unzufriedenheit. Normalerweise ist Unzufriedenheit ja nicht heilig zu nennen, eher das Gegenteil. Aber es gibt auch die heilige Unzufriedenheit, diese Sehnsucht, mehr zu haben, nicht mehr zufrieden zu sein mit dem Wenigen, weil es doch mehr gibt. Mehr zu haben, entsprechend der Größe und dem Reichtum unseres Gottes und entsprechend seinen Zusagen. Dazu sagte jemand, es ist Verarmung für unser inneres Leben, wenn wir stehen bleiben und uns zufrieden geben. Aber es ist etwas Großes, wenn ein Mensch seine geistliche Enge erkennt und den Herrn bittet, Herr, erweitere diese Grenze. Wir dürfen in Besitz nehmen, was unser Herr für uns bereit hat. Es ist von ihm erworben um einen hohen Preis. Paulus hat auch von dieser Weite geschrieben. Und wir kennen dieses Wort wahrscheinlich gut, Epheser 3, ich lese die Verse 16 bis 19. Und als ich es jetzt bei meiner Vorbereitung gelesen habe, habe ich mich nochmal ganz neu dran gefreut. Epheser 3, 16 bis 19, sagt Paulus, ich bete, dass er, der Herr, euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und an die Christen in Kolosse hat Paulus geschrieben, das ist der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27. Bei meiner Vorbereitung ist mir neu wichtig geworden, zuerst für mich ganz persönlich, dass wir das, was Jesus um einen hohen Preis für uns erworben hat, sehr gering achten, wenn wir uns mit viel weniger zufrieden geben. Hauptsache gerettet, Hauptsache ich komme in den Himmel, Hauptsache ich darf ihm meine Sünde sagen und Vergebung empfangen. Das ist ganz viel. Und im Vergleich zu dem, was unser Herr für uns bereit hat, Leben und volle Genüge, ist es doch wenig, zu wenig. Wir achten gering, was Jesus für uns erworben hat, wenn wir uns mit viel weniger zufrieden geben. Und eine Anbetung für ihn zeigt sich darin, wenn wir leben wollen, was es gibt. Und wenn wir bitten, Herr, gib uns mehr von deinem Leben, von deiner Art, von deinem Geist. Das ist auch ein Lied in diesem Buch. Ich sagte, drei Bitten sind in dem Gebet des Jabez enthalten. Und weil ich mich zuerst gefragt habe, darf ich auch Sie fragen, sind wir bereit, diese drei Schritte zu gehen, die Jabez jetzt gehen wollte, mit der Hilfe des Herrn? Das eine, Herr, wenn du mir die Grenzen im Äußeren auch nicht wegnimmst, Krankheit, Schmerzen oder Grenzen anderer Art, dann will ich mit dem Psalmbeter sagen, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. So betet Asaph und wir lesen es in Psalm 73, in den Versen 25 und 26. Da Der erste Schritt. Also wenn du mir die Grenzen im Äußeren auch nicht wegnimmst, dann sollst du mir genügen und das Leben mit dir. Und so kann ich auch mit meinen Grenzen leben. Und ein zweiter Schritt, aber Herr, wenn du bei mir die Grenze siehst, die ich selber gesetzt habe, wenn ich in meinem inwendigen Menschen ärmlich und eng bin, so hilf mir, dir viel mehr Raum zu geben und Hindernisse wegzuräumen, die dem im Wege stehen. Darum geht es, Christus in uns, viel Raum für ihn. Und das dritte, Herr, segne mich, sagt Jabez. Segne mich mit meinen Grenzen, die du lässt, und segne mich, wenn ich jetzt die gesetzten Grenzen, selber gesetzte Grenzen verlassen will, um in der Weite der Gemeinschaft mit dir zu leben. Hilf mir, Herr, ein Segen zu sein durch deinen Segen für mich. Jabez rief zu Gott. Der Herr hat das Gebet des Jabez erhört. Wir erfahren sonst überhaupt nichts mehr drüber. Es geht dann weiter mit der Reihe der Namen. Aber das ist noch zu lesen. Und Gott ließ kommen, was er bat. Wir beten. Danke, lieber Herr, dass du es gut mit uns meinst und gut mit uns machst. Und danke, dass wir das immer in unserem Bewusstsein behalten dürfen und auch wollen. Auch wenn es manchmal für uns nicht so gut aussieht, was an Begrenzungen in unser Leben kommt oder schon lange da ist, die wir gerne weghitten, Herr. Und du willst nur das Beste für uns. Lass uns dann einmünden in dieses Ja, Herr. Dann soll dein Wille geschehen. Und dann darf ich rechnen damit, dass du mir gibst, was ich brauche, um so zu leben. Danke, lieber Herr, dass du dann viel Hilfe bereit hast. Und Herr, du siehst unseren inwendigen Menschen. Niemand kennt uns so wie du. Und da setzen wir oft selber Grenzen. Da geben wir uns mit so wenig zufrieden, obwohl du eine Fülle für uns hast, eine Fülle in der Gemeinschaft mit dir. Lieber Herr, lass uns da nicht zufriedene bleiben, sondern lass uns da mehr haben wollen von dir, mit dir im Gespräch darüber sein, dich fragen, dich bitten, Hindernisse wegräumen, damit du viel Raum in uns bekommst, damit du uns segnen kannst, für uns und für andere. Wir danken, Herr, dass wir so bitten dürfen und dich auch fragen dürfen, wie du es siehst und was du uns schenken willst. Danke, dass du gerne gibst und gerne segnest. Herr, wir danken dir, dass wir in eine neue Woche hineingehen dürfen. Du weißt unseren Weg durch diese Woche schon mit allem, was da dabei sein wird. Wir wissen es noch nicht, aber danke, dass wir mit dir gehen dürfen. Wir möchten dich ganz besonders auch für die bitten, die Angst haben vor dieser Woche, weil sie schon wissen, dass Schweres auf sie zukommt. Wir bitten dich auch für die, die trauern, auch für Familie Eisler. Danke, lieber Herr, dass du für jeden, der nach dir fragt, das hast, was jetzt dran ist und was jetzt nötig ist. Wir danken dir sehr, Herr, dass wir mit dir weitergehen dürfen und dass du mit uns gehst. Amen.